5, Vers 7. Jesaja, Kapitel 5, Vers 7.
Denn der Weinberg Jehovas, der Herrscher, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seines Ergötzens.
Soweit, genügt. Was sagt uns die Schrift? Was versteht sie unter Weinberg, dass dieses Menschen da? Das ist das Haus Israel. Also ganz Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscher, Jehovas. So, jetzt Achtung. Also die 12 Stämme sind der Weinberg. Jetzt könnten wir noch weiterlesen, was wir nicht, nicht unbedingt brauchen, ich darf es einfach bezeugen. Das geschrieben steht, der Weinberg des Herrn, also ganz Israel, wurde längst von Edom zerwühlt und zerstört. Stimmt das? Ja, die 10 Stämme, die sind ja schon längst, bevor Juda nach Babel abgeführt wurde, weggeführt worden und von den Nationen zertreten worden. Und jetzt, jemand hatte inmitten seines Weinberges einen Feigenbaum. Der Weinberg ist gar nicht mehr da. Aber was ist noch da? Nur der Feigenbaum. Und wer ist auch noch da? Der Wächter des Weinberges Gottes, des Hauses Israel, ist auch noch da. Der hat aber nur noch über was zu wachen? Der Weinberg nicht mehr da ist, nur noch über den Feigenbaum. Können wir denken, dass diesem Wächter des Weinbergs Israel, der Feigenbaum, dieser Überrest sehr am Herzen liegt, nicht? Vom Herrn des Weinbergs, nicht? Hau ihn um. Keine Frucht. Wie reagiert der Wärter des Weinbergs, also jetzt nur noch des Feigenbaums? Herr, habe noch Geduld. Ich nehme es nochmal genau, also, habe es hier nicht aufgeschlagen, müssen wir nochmal tun. Das ist in Lukas 13. Lukas 13,
Vers 8.
Ja. Er aber antwortet, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, den Feigenbaum. Es scheint, der Wärter hat mehr Erbarmen mit dem Feigenbaum als der Herr, ne? Scheint. Lass ihn noch dieses Jahr, aber wie fährt er weiter?
Bis ich um ihn graben und Dünger legen werde.
Aha. Aha. Ist kein Weingärtner da, das ist ein Obstbaum, ein Spezialist. Hm.
Obstbaum habe ich. Ich lege auf dich.
Bitte?
Ich habe
Obstbäume,
ich
bin
Schneider.
Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Mir scheint, dem Betreuer des Weinbergs und des Feigenbaums hat das Gewissen geschlagen, vielleicht habe ich ihn nicht ganz genau genügend gepflegt. Ich würde fast wagen zu lesen zwischen den Zeilen, entschuldigt, Herr habe noch Geduld mit mir. Herr habe noch Geduld mit mir. Lass mich noch, ich übertreibe jetzt, aber ihr werdet nachher aus der Schrift sehen, dass ich Recht habe. Stellt mal sowas vor, ich soll Recht haben. Des Weinbergs, des Feigenbaums, nicht genügend über diesen Feigenbaum gewacht oder seiner gewartet hat, ihn gepflegt hat. Darf man das mal vermuten? Ich will in den Graben und Dünger legen. Also wie wenn er etwas versäumt hätte, als also ziemlich sicher nicht das Maximum getan hat, was getan werden sollte. So, geliebt, schlagen wir auf. Natürlich, nur wieder wo, in solchen heiklen Fall. Nur bei Salomo. Sprüche 27, Vers 18. Sprüche 27, Vers 18. Kurz und bündig, wer des Feigenbaums wartet, wird seine Frucht essen. Und wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden. Wir haben es ja genau. Ne? Da ist der Herr und der Wärter des Feigenbaums, nicht? Konnte der Herr ihn jetzt ehren? Nicht? Bitte. Also, wer den Feigenbaum, oder wenn ein Feigenbaum richtig gepflegt wird, ne, dann hat er unbedingt Frucht. Fällt also nur an der Pflege. Ja, wer hat es da versagt, nicht? Wer ist denn der jemand? Das ist ja der Herr, nicht? Ne? Der sagt, der Gärtner sagt ja zu ihm, Herr, ne? Das ist der Herr des Weinbergs. Hat der was versagt? Nein. Wer? Der Pfleger. Wenn dieser jemand der Sohn Gottes ist, dann ist nach der, natürlich der Weingärtner nicht ein gewöhnlicher Mensch, nicht? Das, wir haben ja etwas gelernt, was Gleichnisse sind. Modellvorführungen Gottes, um uns Dinge verständlich zu machen, die wir den Geist Gottes haben dürfen, die wir nicht sehen und ohne Anschauungsobjekt nie verstehen können. Also wieder eine mathematische Gleichung. Wenn ich aus dem einen Menschen, der hier vom Feigenbaum Frucht sucht, den Sohn Gottes mache, nicht? Auf der Figur eines Menschen, eines jemand. Dann ist der andere Mensch hier, muss auch unter den Göttern, den Engelfürsten gesucht werden. Gibt es einen, der vor Gott für Israel verantwortlich ist? Wissen wir den Namen sogar? Michael. Was hat Gott etwas auszusetzen an seinen heiligen Engeln? Zweierlei. Er lädt seinen heiligen Engeln Irrtum zur Last. Oder hier mit ein Versäumnis. Keine Sünde. Unmöglich, ne? Seinen heiligen Engeln. Wer seines Feigenbaums wartet, genießt seine Frucht. Zum Glück, wenn wir jetzt dieses Gleichnis nicht hätten, diese Erzählung Jesu, nicht? Dass es an einem von ihm bestellten Pfleger des Weinbergs und des Feigenbaums liegt, nicht? Dann müssten wir denken, ja, Salomo sagt, wer seines Feigenbaums wartet, genießt seine Frucht. Nicht? Na, da hat Gott einen Wärter bestellt, einen, der Majestäten, Michael, einer der ersten Fürsten, einer der Erzengel. So. Wir haben zur Kenntnis genommen, Jesus spricht aus, nimmermehr komme Frucht von dir für dieses Zeitalter. In diesen beiden Zeugnissen, in Matthäus 21 und Markus 11. Und haben beachtet, dass es sich nur um einen einzigen Feigenbaum handelt. Und dieser einzige Feigenbaum ist inmitten des Weinberges des Herrn gepflanzt. Der Weinberg kann nun aussehen, wie er will. Ein Feigenbaum innerhalb eines Weinbergs überragt den Weinberg, besonders wenn er dann auf einem Berge steht, wie Jerusalem, also Juda, nicht? Dann beherrscht er die ganze Situation, ist Juda Herrscherstamm in Israel, im Weinberg Gottes. Aha. Jetzt dürfen wir zusammenfassen, verstehen und beachten. Unter Feigenbaum versteht Gott, versteht das Wort Gottes nicht ganz Israel, sondern nur den Stamm Juda. Ganz klar. Ganz klar. Ja, warum lesen wir dann immer in den Tagen Jesu? Und die Juden schrien. Ne? Wir lesen nie die Israeliten schrien. Ne? Oder Israel schrie. Oder Israel schrie, kreuzige ihn, die Söhne Israel. Nein, immer nur Juden. Aber weil die Söhne Israel, die 10 Stämme, waren und sind bis heute noch zerstreut unter allen Nationen. Ne? Berg aufgehoben und ins Meer geworfen. So. Und die Juden ja dann auch noch, nicht? Na, ja bitte. Ist der Herr auf die Bitte des Pflegers eingegangen? Lass ihn noch. Inwiefern? Gab es noch ein Pfingsten in Israel? Trotzdem sie den Messias weggeschafft haben. Gab es noch ein Aufblühen? Nicht? Und dann Stephanus, und dann fliegen die Steine, und so haben sie alle Zeit dem Heiligen Geist widerstanden, und jetzt ist aus, nicht wahr? Ja. Ich bin überzeugt, Israel hat sich noch alle Mühe gegeben. Ja. Und Gott ist ihnen weitgehend entgegengekommen. Und nun? Der Feigenbaum verdorrte auf den Ausspruch Jesu augenblicklich, und zwar von der Wurzel aus bis in die Krone. Das heißt, das Holz wurde starr tot. Er starb sofort und die Blätter fielen ab. Das war der Zustand von damals. Und der Zustand während diesem Zeitalter. So. Wenn wir noch hineinschauen wollen, in Joel 1, Vers 12, Joel 1, Vers 12, denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen, der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum ist verwelkt. Auch schon hier ein prophetisches Wort. Und dann noch in Vers 7, sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Dann noch Joel 2, 22 und 23. 21, fürchte dich nicht, Erde, frohlockt und freu dich, denn Jehova tut Großes. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Augen der Städte, denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und die Kinder Zions frohlocket und freut euch in Jehova, euren Gott. Die reden noch von Frühregen und Spätregen zur rechten Zeit. Also die Verheißung, dass er nicht in Ewigkeit zur Fruchtlosigkeit verurteilt ist, ist ganz klar. Und nun die Gleichnisse. Ja, zuerst der Reihe nach Matthäus 24, Vers 32. Halt, nein. Bevor wir das Gleichnis ansehen, wollen wir noch beachten, dass wenn die Schrift für Juda das eine botanische Modell herausgreift, einen Feigenbaum, Ich habe gestern darauf hingewiesen, die biblischen Modellvorführungen, die hinken nicht, wenn man ihnen nachredet. Weil man selber hinkt, nicht? Wenn man das andere wackelt, nicht? Sondern sind Modelle für die und die gewaltigen Dinge, Ereignisse oder Herrlichkeiten. Modelle. Am Modell kann nie die Sache selbst dargestellt werden. Aber alles, was am Modell sichtbar ist, ist am wirklichen Objekt in Herrlichkeit vorhanden. Wenn ich ein Modell mache für einen zukünftigen Bau, dann ist nichts, gar nichts an dem Modell, was dort nicht in Realität und vollendeter Sache vorhanden ist. Also wir dürfen jetzt mal den Feigenbaum botanisch ganz genau ansehen. Von der Wurzel verdorrt er bis hinauf in die Krone und die Blätter fielen ab. Ja, gut. Jetzt schauen wir einmal die einzelnen Feigen an. Wenn der Feigenbaum den ganzen Stamm Juda darstellen soll, dann müssten ja die einzelnen Feigen die einzelnen Juden darstellen, zum Beispiel, nicht? Und dann müssten die Blätter, die abfallen, was darstellen in Juda? Die äußere Form, nicht? Kennt man einen Juden schon von Weitem, nicht? Und einen jüdischen Staat sowieso, nicht? Also, Blätter, mit Feigenbaumblätter, haben die eine besondere Form. Kennt man schon von Weitem. Gibt es Formen der Gottseligkeit in Israel? Ja, von denen schreibt der Paulus, bitte. Gibt es äußere Religionsformen nach dem Gesetz in Juda und in Israel? Da bitte schon. Ja. Dass sie die Form haben, gibt Gott zu, aber das Leben nicht. Und nun die Stelle das ist in Hesekiel. Der Feigenbaum, die einzelnen Feigen, und zwar, Hesekiel, Jeremia 24, einige Verse. Jeremia 24, Jesaja, Jeremia, eine eigenartige Vorführung. Jehova ließ mich sehen, siehe, zwei Körbe Feigen. Es sind also einzelne Feigen in zwei Körben vor uns. Waren vor dem Tempel Jehovas aufgestellt, nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, Jekonja, den Sohn Joachims, den König von Juda und die Fürsten von Juda und die Werkleute und die Schlosser aus Jerusalem weggeführt und sie nach Babel gebracht hatte. Und in dem einen Korbe waren sehr gute Feigen, gleich den Frühfeigen. Und in dem anderen Korbe waren sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden konnten, also ungenießbare Feigen. Na, jetzt, was ist das? Was siehst du? Noch immer, die sprach Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sehr schlecht, sodass sie vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. So spricht der Herr. Wie diese guten Feigen, also werde ich die Weggeführten von Juda, die ich aus diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe, ansehen zum Guten. Also, einzelne Feigen stellen jetzt einzelne gute Juden dar. Und im anderen Korb, eine Anzahl Feigen, einzelne, stellen Juden dar, die ungenießbar sind. Großartige Offenbarung. Ja, bitte. Es ist tatsächlich so, entweder ist ein Jude sehr gut, auch als Mensch, mustergültig, oder er ist ungenießbar. Stimmt's? Bin ich jetzt auch ein Antisemit? Ne? Nein. Ne? Da göttliche Wahrheit. Göttliche Klarheit. So. Also, wir haben gesehen, Holz, Stamm, Krone, das, was im Staat Juda, im Stamm Juda in Erscheinung tritt, alles. Aber um was kommt, auf was kommt es vor Gott an? Dass zuerst Frühfeigen, Erstlingsfrüchte erscheinen. Und dann ist auch sicher, dass die Zeit der Feigen, die große Feigenernte, zu seiner Zeit auch kommen wird. Und jetzt lesen wir in Lukas 21. In Lukas 21, 29. Im Vers vorher haben wir eben gelesen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wer weiß wie bald, Geschwister? Keine vielen Jahre mehr. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen nur, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ja, sind wir ganz nahe vor diesen Dingen. Und jetzt. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Sehet den Feigenbaum. Jetzt wissen wir, was haben wir jetzt anzusehen? Auf den Stamm Juda. Und wenn wir jetzt nach Jerusalem und ins Land der Verheißung blicken und nach den Leuten fragen, aus welchem Stamm seid ihr? 90-95% nur Juden, wie in den Tagen Jesu. Weil die aus den 10 Stämmen bis heute noch nicht zurückgekehrt sind, immer hat Gott nur einen kleinen Überrest der Stämme, einzelne Männer, einzelne Frauen zurückgelassen. Und in den Tagen Jesu lesen wir auch, er war aus dem Stamme so und so, oder sie war aus dem Stamme so und so. Aber immer die Juden, die Juden, die Juden, die Juden, der Feigenbaum. So. Also dass jetzt ein Staat Israel da ist, der nicht aus den 12 Stämmen Israel besteht, sondern weitgehend in der Hauptsache, zu 90% mindestens, aus Juden. Sehen wir jetzt, seht den Feigenbaum. Und jetzt gibt es nichts zu glauben, das kann man nämlich sehen mit diesen Augen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Ja, wenn der Feigenbaum der Stamm Juda ist, dann sollen wir auch noch wo weiter herumblicken und auf wie viele Bäume gucken? Auf alle. Juda ist aber nur ein Stamm. Und blicken wir nach Afrika, gibt es dort auch Stämme. Da will ja jeder Stamm eine Nation sein. Nicht? Es wimmelt ja von afrikanischen Nationen, die gar keine Nationen sind, sondern Stämme. Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn die schon ausschlagen, man kann es ja heute direkt buchstäblich feststellen, ne? Jeder schlägt den anderen zu Tod, und zwar nicht nur ausschlagen im Sinn von schön grünen und blühen, nicht? Sondern vorerst einmal so, natürlich ist gemeint, ja, ausschlagen, also zuerst Blätter gewinnen, bitte. Und zwar, und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es sehet, dass der Sommer schon nahe ist. Ja, jetzt möchten wir aber wissen, Herr, was verstehst du unter Sommer? Nur weiterlesen. Wir machen schnell den Sprung. Aber es ist an der anderen Stelle, da haben wir die Auslegung, was Sommer ist. Er fährt weiter. Wenn sie schon ausschlagen, also ganz ihre Neu sich beleben und sich etablieren wollen und etwas sein wollen, ja, grünen und blühen möchten, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht. Welches dies? Na ja, mit dem Feigenbaum. Und wann ist dieser Feigenbaum da? Die Jünger haben ihn ja gefragt, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Und jetzt hat er alles erklärt, und jetzt ist es soweit, am Ende dieses Zeitalters komme ich in großer Macht und Herrlichkeit. Nicht? Jetzt ist er am Ende dieses Zeitalters in der Antwort an die Jünger, und jetzt augenblicklich fährt er weiter, sehe den Feigenbaum und alle Bäume, wann? Am Ende dieses Zeitalters. Ob es wieder einen Staat Juda, also Israel gibt, aber in der Hauptsache nur Juden. Und wenn ihr das geschehen seht, so wisst ihr von selbst, vorerst, dass der Sommer vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Aha, jetzt betone ich noch einmal. Wenn ihr dies geschehen seht, was dies? Mit einem Feigenbaum, der wieder dasteht, in Stadt Israel, in der Hauptsache bestehend aus Juden, nicht? Wenn ihr dies geschehen seht, wahrlich sage ich euch, diese Generation wird nicht vergehen. Warum betone ich jetzt das? Weil wieder von theologischer Seite, ich habe das schriftlich zu Hause, ausgerechnet ein großer, bekannter Zürcher Theologe, hat schriftlich erklärt, also der Jesus hat sich halt einfach glatt geirrt, da ist gar nichts zu machen. So. Er hat auch gemeint, in seinen Tagen, zur Zeit seiner, der damaligen Generation, werde das Reich Gottes schon anfangen und alles schon fertig sein und er in Macht und Herrlichkeit alles eröffnen. Also damals. Ganz klar, Jesus hat sich geirrt, denn diese Generation ist 70 Mal vergangen oder wie viel ihr wollt, nicht, und es ist gar nichts passiert. So. Das ist der Herr Theologe, Professor Theologe in Zürich. Er ist also schon, ich hoffe, trotzdem beim Herrn. Ja. Und wenn wir jetzt lesen, diese Generation, nämlich diese Feigenbaumgeneration, die jetzt seit der Staat Israel geworden ist, der Feigenbaum wieder dasteht, dann wisset ihr von selbst, braucht gar nicht mehr auf Hoffnung hin zu glauben, sondern ihr könnt es sehen, halt sogar am Fernsehkasten, nicht? Und hören noch, wenn ihr das geschehen seht, wisst ihr von selbst selbstverständlich, ja, dass der Sommer vor der Tür ist, ja? Und dann noch die Warnungen, ja? Und nächste Stelle, Markus 13, Vers 28, Markus 13, Vers 28. Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Achtung! Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Was ist da neu? Also Ergänzung, Abklärung. Nur, es genügt schon, wenn nur sein Zweig, also nur ein Teil aller Gesamtjuden, da ein Staatswesen darstellt, wenn schon sein Zweig des Feigenbaums, haben wir gesehen, die Wurzel spielt eine Rolle, die Krone spielt eine Rolle, die Blätter sind da, die Feigen, Frühfeigen, Normalfeigen und jetzt noch sein Zweig. Ne? Also alles vom Feigenbaum können wir nehmen und der Geist Gottes nimmt alle die Details von einem Feigenbaum und das hat alles seine geistliche Bedeutung. Also die Bilder der Bibel hinken nicht. es sind Modelle, an denen alles, was am Modell vorhanden ist, uns Gewaltiges offenbaren kann, was am Wesen, das durch das Modell nur vordargestellt ist, in vergänglicher Kleinigkeit vorhanden ist. Wenn ihr dies geschehen seht, so erkennet, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wieder wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Was denn alles dieses? Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken in großer Macht und Herrlichkeit und seine Engel aussenden. Und jetzt sagt er, dass alles dies geschehen ist, nämlich auch seine Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Diese jetzige Generation in Israel wird nicht vergehen. Und die orthodoxen Juden sagen richtig, wir Alten haben wieder versagt, als Gott uns 1948 das Geschenk darreichte, auf hinstellte und uns da hineinsetzte, haben wir nicht unserem Gott die Ehre gegeben, sondern haben auf unsere eigene Kraft vertraut und so weiter. Ja. Wir kommen genauso wie unsere Väter beim Auszug aus Ägypten nicht ins Reich. Und solange wir Alten leben, kommt der Messias nicht. Aber die Jungmannschaft 1948, wie damals 20 Jahre alt und darunter, die werden die Ankunft des Messias erleben. Also, angenommen, Juden, junge Juden, 48 sind 20 Jahre alt. Kann einer 60 Jahre alt werden heute? Kann einer 70 Jahre alt werden? Kann einer 80 Jahre alt werden? Ja. Ja. Na bitte. Na ja, du musst gar nicht den stupfen, kannst schon mal auf den gucken. Dann. Also, nehmen wir nur, es wird einer 70, 48 und 70, bitte, sind wir ja schon über 2000 hinaus. Gar nicht nötig. Damals waren es 40 Jahre, nicht? 48 bis 40 haben wir 88. Wir haben jetzt gehört von 90 und dergleichen, gell? Da herum könnte es ganz scharf gezielt vor unsere Augen treten. Also, und weil Jesus wusste, dass man diese Aussage ihm 2000 Jahre lang im Unverstand und in Kritik am Worte Gottes als Irrtum auslegen werde, fährt er hier und an der nächsten Stelle auch noch weiter. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Aha. Also was sagt Jesus? Trotz allem Unverstand und aller Bibelkritik und ihm Irrtum zuschieben wollen, sagt er, Himmel und Erde werden vergehen. Stimmt's, jawohl. Aber meine Worte, dass diese Generation nicht vergehen wird, bevor ich nicht wiedergekommen bin, in großer Macht und Herrlichkeit. Das vergeht nicht, das geschieht also. Und jetzt haben wir noch vor uns die Freundlichkeit unseres Gottes, dass er uns auf dem ersten Platz des Neuen Testamentes zeigt, wie lange eine Generation im Durchschnitt läuft, dauert. Von Abraham bis Jesus Christus sind es nach dem ersten Blatt der Bibel 3×14 Generationen, also 42 Generationen, während einer Zeitspanne von ziemlich genau 2000 Jahren, von Abraham bis Jesus. Also, wie lange dauert im Mittel, im Durchschnitt eine Generation? 2000 geteilt durch 42 gibt rund 48 Jahre. 48 plus 48 gibt 96. So. Können wir uns also auf etwas gefasst machen? Nein, Wir können uns auf etwas freuen. Hier. Ja. Aber Erde und Himmel können sich auf Allan gefasst machen. Ja. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Die dritte Stelle, Lukas 21. Und nein, die haben wir zuerst gelesen. Matthäus 24. Matthäus 24. Vers 32. Wieder lesen wir am Schluss von Vers 30, Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Sie werden ihn kommen sehen, in großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt wieder Vers 32, von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist, also das Gegenteil von was? Wie damals, dass das Holz erstarb, verdorrt ist. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist, und wieder nur der Zweig, ein Teil, und die Blätter hervortreibt, aha, warum hat der Herr Jesus damals den Feigenbaum verflucht? Weil er nur Blätter hatte und keine Frucht? Ja, was heißt jetzt das hier? Wenn ihr nur schon geschehen seht, dass ein Staat Israel ersteht, der vorerst in den gleichen, damals verfluchungswürdigen Zustand, weil er nur Blätter hatte, ne, geraten ist. Nur wieder Blätter gewinnt. Nur wieder Blätter verteilt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dies seht, so erkennet, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, bitte, da steht überall in der Elberfelder Geschlecht, nicht Generation. Ich habe gehofft, diese Worte Jesu seien so zu lesen. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, nämlich die Sorte Juden, nicht? Wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Dann habe ich mich im Neuen Testament, im Griechischen, mit klopfendem Herzen, daran gemacht zu prüfen. Und immer mehr wurde mir Angst und Ängster und Banger, Bang und Banger. Alle Stellen, wo das gleiche Wort erscheint, meinen immer nur gerade die gerade lebende Menschengeneration. Nicht ein Volkstum über Jahrhunderte oder Jahrtausende, zum Beispiel der Juden oder Israels. Weil nur gerade, wie wir sagen, heißt die Übersetzung Generation genau das Richtige. Bitte, so beginnt ja das Neue Testament. 14 Generationen von Abraham bis David, von David bis babylonische Gefangenschaft 14 und bis auf Jesus nochmal 14 Generationen. Bitte, da haben wir es ja gerade nicht. Haben wir es ja gerade, was Generation bedeutet. So. Deshalb haben wir so zu lesen, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles dieses, also wieder, bis auch mit meiner Wiederkunft die große Macht und Herrlichkeit vollzogen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte sollen nicht vergehen. Und dann die Tage Noahs und so weiter. Und was die Stunde betrifft, weiß dieses, das damalige Geschlecht nicht, auch er in seiner Niedrigkeit hat der Vater in Reserve gehalten und wir haben gelernt, immer dann, wenn die vom Vater festgesetzte zweiten Stunde herangekommen ist, dass er es sich verpflichtet hat, es den Seinen, dann den Engeln und dann aller Welt zu verkündigen. So, aber jetzt vermisse ich noch alles. Da sagt Jesus nämlich, zweimal haben wir gelesen, der Sommer nahe ist. Und dann heißt an einer Stelle, die habe ich jetzt nicht vor mir, dass das Reich der Himmel, dass das Reich Gottes gemeint ist mit dem Sommer. Na, also, so. Nun, wenn wir das nun wahrnehmen dürfen, glaubend wahrnehmen dürfen, dann ist für uns der Ernst der Stunde gekommen. Und dann wissen wir, wenn er kommt, noch solange diese Generation lebt, also sagen wir bis noch gegen das Jahr 2000 hin, nicht? Und dann von dieser Generation spricht und er kommen wird noch, dann wissen wir, bevor er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann kommt er vorher zu uns, was die Entrückung betrifft. Ja. Da kommt er für uns nicht in großer Macht und Herrlichkeit, sondern für die Welt vollständig verborgen. Wir sind das Geheimnis, nicht? Der Vater hat uns verborgen vor der Welt und der Sohn hat den gefundenen Schatz auch noch verborgen vor der Welt. Das geht alles im Verborgenen. Und Engel gelistet ja, da hineinzuschauen. Weitgehen ist ja auch vor ihnen noch verborgen. So. Und jetzt dürfen wir in Kenntnis dieser Zusammenhänge um die Worte Jesu im Ernst und in der Präzision besser sehen und verstehen können. Zurückkommen, die meisten von uns haben das vielleicht nicht nur jetzt zum ersten, zum zweiten oder dritten Mal vor sich, diese Darstellung auch. Ich fasse die Dinge jetzt ganz kurz zusammen. Und zwar, hier haben wir unser 20. Jahrhundert vor uns, 1900, 2000. Da sind nun in diesem 20. Jahrhundert schon Zeitpunkte und Zeitspannen hinter uns. Da brauchen wir also kein Prophet zu sein, der in die Zeit vor sich hinblickt, sondern es handelt sich nur darum, vorerst, dass wir fähig sind, dass schon hinter, die schon hinter uns liegenden festen, klaren Zeitpunkte und Zeitfristen, Intervalle richtig lesen, verstehen zu können. Zuerst die Dinge innerhalb unserem 20. Jahrhundert. Wir leben heute schon hier. 47, 48, also 1950. Ja. Die ersten 50 Jahre, die zweiten 50 Jahre. 1897, erster Zionistenkongress in Basel. Verachtete Sache. Vor allem am verachtetsten von Seiten der Weltgeldjuden. Ich darf leider nicht stehen bleiben. Wir haben da viel zu sagen. Die wollten das in München durchführen und die Geldjuden in München haben bei der Stadtregierung München es erreicht, dass der erste Zionistenkongress in München verboten wurde. Hat Gott reden, kann Gott reden, ist später in München etwas groß geworden. Punkt der Juden. Sehr groß. Ne? Aber dann hat die kleine Schweiz die Ehre, in Basilea, das heißt Königreich, nicht Basilea, nicht? Dass die Zionisten ihren ersten Kongress durchgeführt haben und Theodor Herzl, der übrigens in meinem Geburtsjahr gestorben ist, also ich darf, wenn ihr wollt, die Stafette weiterführen, nicht? Also, Theodor Herzl hat hier geweissagt, Brüder, Väter, spätestens in 50 Jahren steht der Staat Israel da, kann in den Akten nachgesehen werden. War er ein Prophet? Was ist 20 Jahre später geschehen? Nach einem ersten Weltkrieg, den Jesus bezeichnet, das ist der Geburtswehen Anfang für die Zeit des Endes, ein erster Weltkrieg. Geburtswehenanfall unter den Nationen auf der ganzen Erde. Was passierte da? Was war der Erfolg? Punkto Weissagung von Theodor Herzl 20 Jahre vorher. 1917, am Abschluss des Ersten Weltkrieges, zogen die Engländer in Jerusalem ein. Engländer, noch ein christliches Weltreich, nicht? Christlich in Anführungszeichen wohl, aber mit einer Fülle von Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaften über das ganze Erdenrund, bitte. Die Engländer zogen ein in Jerusalem und entrissen es der Alleinherrschaft des Islam. War das etwas in der Richtung? Erstens, und die Engländer hatten von da ab das Mandat bis bisher über Palästina und Jerusalem. Zweitens, Lord Balfour, Engländer, hat erreicht, dass im Völkerbund in Genf, ja, auch etwas, erster Völkerbund, wird es zum ersten Mal in der Weltgeschichte, in Genf beschlossen wurde und zu treuen Händen des damaligen englischen Weltreiches übergeben, den Juden im Lande der ihrer Väter der Verheißung ein Staatswesen zu schaffen. Balfour-Deklaration. Sind das zwei Dinge? Balfour-Deklaration. Sind das zwei Dinge, die vor aller Welt als eine erste Bestätigung mit auf Hoffnung, dass dieser Beschluss der Zionisten 20 Jahre vorher doch Hoffnung haben könnte, es könnte sowas geben, nicht wahr? So. Die Engländer haben hier versagt. Ihr seht, ich habe hier angedeutet, ja, da wurde ein zartes, schwaches Feigenbäumchen gepflanzt, nicht wahr? So. Auf Hoffnung hin, nicht so. Und da ist schon etwas gewachsen, so, aber noch nicht als mit Blättern da. 1917 plus 30 gibt 1947. Also 1987 plus 50, 1947, was geschah da? Aber erst nach dem zweiten Geburtswehenanfall eines Zweiten Weltkrieges, wo Gott eine Wehenpause eingeführt hat, und ein zweiter Wehenanfall ist in der Regel stärker als ein erster. Gott hat es gnädig gemacht, dass der Knabe Israel hier schon nach einem zweiten Wehenanfall unter den Nationen zur Welt gebracht und eine Nation auf, mit einem Male geboren wurde. So sagt die Schrift in Jesaja 66. Hat man je gehört, hat man je gesehen solches, dass ein Volk mit einem Male zur Welt gebracht oder dass eine Nation plötzlich dasteht. Ja. Ja. 1947, jetzt nicht nur wie damals, 30 Jahre vorher, in der kleinen Schweiz, Städtchen Genf, ne? Ihr versteht mich, wenn ich sage, 1947, in was für einem Städtchen? Nur New York, ne? Völkerbund, 1947, NATO, Völkerbund hier, jetzt Versammlung aller Nationen, nicht NATO, sondern die UNO, ja. Vereinigte Nationen in New York, geben jetzt den Engländern zum zweiten Male zur Treuhänderschaft, aber jetzt nach der Hitlerzeit bitte sofort den Staat Israel geschaffen. Nicht wahr? 1947. Da haben sie versagt, hier direkt Untreue geübt, sogar noch die zurückkehrenden, flüchtenden Juden im Mittelmeer versenken lassen, nicht? Anstatt landen lassen. Nicht? Und dann, 14. auf 15. Mai 1948, vom Mittelmeer aus signalisiert, mit uns dem Mandat haben wir nichts mehr zu tun. Punkt Mitternacht. Und was geschah? Da wurde der Staat Israel zur Welt gebracht. Auf einmal und ein Land plötzlich geboren. So. Zum Glück haben nicht die Engländer die Ehre, dass ein Staat Israel gibt, sondern der Gott Israels. Der Gott Israels hat die Ehre, dass der Staat Israels dasteht. Aber tatsächlich, wie Jesus sagte, das Holz ist wieder weich, Leben ist da. Ne? Und Blätter gewinnt er. Auch hat er Frucht? Nein, noch keine. Ne? Ist aber daran. Ne? Nur Blätter, das heißt, er müsste wieder verflucht werden. Ne? Nein, was sagt jetzt Jesus? Es genügt, wenn ihr nur wieder einen Feigenbaum seht, der nur wieder Blätter hat. Ne? Und wenn ihr nur das seht, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, weltgeschichtlich, sichtbar, dass der Sommer, nämlich das Reich Gottes, heißt an einer Stelle, vor der Tür ist. Und es erlaubt sich Jesus, ja, oder erlaubt ihm der Heilige Geist, weiterzufahren. Wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration hier wird nicht vergehen, bis das alles bis mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit geschehen ist. So. Wir haben gesehen, eine Generation, 48 Jahre, also wir kommen hier an, ums Jahr 1996 herum, also sagen wir mal grob ums Jahr 2000, nicht? Generation. Ums Jahr 2000, wäre soweit. Bitte, was dieses Planschema anbetrifft, jede Linie hier ist ein Beweis mit in der Vergangenheit liegenden Daten, Ereignissen und Zeitintervallen, die festsitzen, dass hier in dieser Zone zwischen 90 und 2000, also ich mach's so, ums Jahr 2000 ist der Übergang vom jetzigen Zeitalter zum Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Oder die Schwelle von diesem Zeitalter zum nächsten des tausendjährigen Reiches. So. Die Generation haben wir gesehen. Übrigens, 1897 plus 20, 19, nach 20 Jahren geschah etwas nicht. Und nach 50 Jahren war es soweit. Eine Vereinigung von Nationen der ganzen Erde in der Weltstadt des Westens, New York, geben dem englischen Weltreich zu treuen Händen den Auftrag, einen Staat Israel zu schaffen. So. Ist das etwas? Genau 50 Jahre nachher. 20 plus 30. Der Staat Israel steht da, über Nacht. Über Nacht. Um Mitternacht. Es gibt im Propheten Jona ein Wort. Du erbarmst dich des Wunderbaums, ein Wunder vor aller Welt Augen, der Feigenbaum, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht der großen Drangsal, wenn der Antichrist herrscht, zugrunde ging. Warum? Weil Gott bei dem Wunderbaum einen Wurm bestellte, Satan auf die Erde fallen lässt, bitteschön. Nur ein kurzer Hinweis, was in unserer Bibel alles steht. Alles gezielt auf die heutigen Jahrzehnte, in denen wir leben. Alles. Der Staat Israel steht da, 47, plus 20 gibt 67. Ist da auch was passiert? Da kommt Jerusalem in den Vollbesitz Israels. 20 plus 30, erste 50, 20, wie viel fehlen da? Auch noch 30, 50, eigenartig. Zum dritten Mal erlebt die Menschheit seit dem Fall Adams ein 20. Jahrhundert. Beim ersten 20. Jahrhundert lebte Abraham, opferte Isaac, war das etwas? Legte Gott mit Abraham den Grund für Israel. Und beim zweiten 20. Jahrhundert lebte Simeon und Hannah. Und alle Israeliten, die Ankunft des Messias erwarten, vor 2000 Jahren. Zweites 20. Jahrhundert. Und die wussten genau, wir werden nicht sterben, bevor wir den Messias gesehen haben. Durch den Heiligen Geist, stimmt. Ja. Und wir sind zum dritten Mal erleben ein 20. Jahrhundert. Und alle Gläubigen ringsum, wenn sie gläubig sind, wissen, der Herr lässt nicht mehr 2000 Jahre auf sich warten, auch nicht mehr 200 Jahre, um so um 20 Jahre herum vielleicht noch. Ja, dann sage ich, wieso wollt ihr das wissen? Steht doch geschrieben, ist nicht eure Sache. Ne? Und dann erkläre ich ihnen das, dass sie richtig sehen und wissen, dann wisset ihr. Also, Paulus, da wir die Zeit erkennen, prophetisch für uns heute, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und Johannes Kindlein, es ist die letzte Stunde. Dass der Antichrist kommt, deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist, sieht es heute ungefähr so aus. Ja. Was ist die letzte Stunde? Die letzte Stunde Jesu dauerte einige Tage. Kurz vor dem Fest des Passa, aber da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er, der sich darunter gestellt hat, nicht einmal des Menschen Sohn weiß um Zeit und Stunde. Aber wann wusste er es? Als sie herangekommen war. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn. Wusste er jetzt, dass seine Stunde gekommen war? Das war ungefähr, als sie schrien, mit Palmen seinen Weg begrenzten und Hosianna dem Sohne Davids. Ja. Wusste er, dass seine Stunde gekommen war. So. Und die dauerte einige Tage. Unsere Stunde heute und die Stunde Israels heute, die letzte Stunde nach Johannes, wie lange dauert die? Neues Testament kennt für einen Tagesablauf 24 Stunden. Wie wir heute. Nicht? Ein Tag Gottes aber ist wie lang? 1000 Menschenjahre. Ein Tag. Dann ist eine Gottesstunde, der 24. Teil, 42 Jahre. Aha, also 48 plus 42, dann gibt 90. Eigenartig. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Das sind die Kindlein, die jetzt in Israel zum Glauben kommen, die kennen das Gesetz und die Propheten, vielleicht besser als wir, aber was kennen sie noch gar nicht? Nicht viel von diesem Jesus von Nazareth, das sind sie wirkliche Kindlein. Aber die wissen besser als wir, dass sie die Ankunft des Jesus erleben werden. Die jungen Juden, die Gläubigen in Israel, die sagen uns das prompt. Und ihre Väter, ihre Lehrer, ja, die Jesus ablehnen, also die orthodoxen Juden sagen, ihr werdet die Ankunft des Messias erleben. Nur sehen sie einen anderen, nicht? Die orthodoxen Juden. Aber in der Sache sind Alte und Junge und wir eins, nicht? Und vor allem die Schrift. So. Jetzt nur noch einige Worte. Ja, wir sehen, diese Generation wird nicht vergehen. Von dem Moment an, wo es Staat Israel gibt, ein Feigenbaum erscheint. Es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt, bitte. Ja, letzte Stunde, 42 Jahre. Ja, da sind schon zwei Zeugen. Und jetzt, fernere Vergangenheit, Golgatha, weiß man, wurde durchgeführt im Jahre 30. Ob 31 oder 29 spielt keine Rolle, weiß man. Golgatha ist prophetisch durch den Propheten Daniel festgelegt nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. Ein Jahr in den Tagen nach der babylonischen Gefangenschaft und Daniels, ein Jahr festgelegt, von welchem ab dem Daniel gesagt wird, nach 69 Siebner Zeiten, welches 69 Sabbatjahre sind, zu 7 Jahren. Am Passa, wo das Lamm geschlachtet wird nach dem Gesetz und auch Christus gekreuzigt wurde, findet statt im ersten Monat dieses Jahres. Und an welchem Tag des ersten Monats, haben wir gelernt, am 14. Tage ab Neumond, nicht des Monats, sondern des Monats, des ersten Mondes, nach Tag und Nacht gleiche. Wenn die Sonne am Himmel den Himmelsäquator erreicht hat, dann haben wir auf der Erde Tag und Nacht gleiche. Nächster Neumond mussten sie beachten und vom nächsten Neumond 14 Tage zählen, dann ist Vollmond Und dann wird das Lamm geschlachtet. Das Jahr ist bestimmt, Golgatha, 483 Jahre von hier, stimmt genau aufs Jahr 30. So. Golgatha. Der Monat, der erste Monat, das Jahr ist bestimmt, der erste Monat, der 14. Tag und welche Stunde? Ihr sollt den ans Holz gehängten spätestens beim Sonnenuntergang herunterholen vom Holz und ihn begraben oder mit Steinen bedecken. So genau, und da staunt man, dass die damaligen Schriftgelehrten zur Zeit Jesu wagten, einen solchen Menschen wie Jesus von Nazareth auf die Seite zu schaffen. Nicht? So. Aber jetzt haben wir vor uns, das stimmt, das Datum kennen wir jetzt, von Golgatha, von Golgatha zurück und von da vorwärts. So. Jetzt fiel mir auf, dass von diesem Jahr, diesem Datum, das mit Golgatha festgelegt ist, so, vor unseren Augen, bis hierher, bis zu uns, 20. Jahrhundert, ziemlich genau 2500 Jahre sind. Das sind 2000 Jahre, je 500 Jahre, unsere 2000 Jahre. Erstes Jahrhundert, 20. Jahrhundert, so. Hier hat Gott öffentlich in Israel gewirkt, erstes Jahrhundert, dann 1800 Jahre nicht mehr und in dem 20. Jahrhundert wirkt er wieder öffentlich. So. 2500 Jahre rund, ne? Das sind ja rund 50 Halbjahre. Dann wusste ich, eine Halbjahrperiode verläuft alle 49 Jahre. Denn die Sabbatjahrperiode muss eingehalten werden, muss weiterlaufen. Alle 49 Jahre. Was sind denn 50 Halbjahrperioden? Dann ist ja ein Halbjahr von Halbjahren angekommen. Dann hat das eine Auswirkung, eine Darstellung in der ersten Potenz. Was ein gewöhnliches Halbjahr an göttlichen Bestimmungen beinhaltet hat, muss dann, wenn ein Halbjahr von Halbjahren herangekommen ist, eben maximal, wir haben ja gelernt, wenn Gott etwas erweitert, nicht, dann ist es immer gewaltiger, umfassender. Gut, sehen wir, dann habe ich gerechnet, es sind 454 vor Christus her. 49 mal 49 Jahre. 2401 Jahr von 454 vor Christus, wo komme ich an? Genau. 1948. Und jetzt, was sagen wir? Ist 1948 für uns klar? Oder müssen wir da auch Propheten sein? Stimmt das Datum? Wenn jetzt 1948, 49 mal 49 Jahre genau zurückgerechnet wird und wir kommen wieder genau in dem Jahr an, was mit Golgatha übereinstimmt, dann haben wir ja einen Zeugen in unserem 20. Jahrhundert, nicht? Und einen Zeugen im ersten Jahrhundert unserer 2000 Jahre und beide gehen aus von einem Jahr im Alten Testament. So. Dann stimmt mal dieses Jahr. So. Und das hier auch. Dann läuft also von 47, 48 jetzt zum 50. Mal eine Halbjahrperiode. Also das ist ein großes Halbjahr, 49 Jahre, zum 50. Mal. Während einem gewöhnlichen Halbjahr, dem 50., musste gerade verwendet werden, um die neuen Ordnungen durchzuführen. Der Israelite hatte keinen Besitz mehr. Am anderen Morgen war er Großgrundbesitzer, er durfte mit seiner Sippe in seinen Stamm gehen und das den Vätern nach dem Gesetz zugehörende Landstück in Besitz nehmen. Er hatte Schulden, am anderen Morgen hat er keine Schulden mehr. Er war Knecht oder Sklave, am anderen Morgen war er frei, wenn es Halbjahr begann. Bitte. Ja, was ist denn hier geschehen? Hat Israel das den Vätern zugeschworene Landstück wieder in Besitz nehmen können? Ist das mehr, als wenn bloß ein einzelner Israelit sein kleines Erbstück in Besitz nehmen kann? Sind sie jetzt frei oder noch Sklaven unter den Nationen? Und wenn ich euch zurückführe in euer Land, habe ich eure Schuld getilgt. So. Stimmt's? So gewaltig sind die Dinge. Und so ist Gott jetzt daran, in diesem 50. Mal 49 Jahre von dort her, alles umzukrempeln, dass wenn diese 49 Jahre abgelaufen sind, die neuen Zustände, ja, der Bestimmungen eines Halbjahres, nicht, abgeschlossen sind, dass wieder ums Jahr 2000 die Zustände vom tausendjährigen Reich in Sicht treten können. Jetzt habe ich nur einige, eine Sache genannt, diesen Herr. Ihr seht, da sind eine ganze Reihe anderer Dinge, dass zum Beispiel dort vorn, rote Zone dort vorn, letzte Zeit der Knechtschaft in Ägypten, Orange-Schmalzone, 40 Jahre Wüstenwanderung, das ist alles genau maßstäblich. Nach Jahrhunderten und Halbjahren zurück, bis wo sie begonnen haben zu zählen, von diesem Jahr dort, und dort noch Beginn der Zeiten der Nationen mit der Thronbesteigung Nebukadnezars, da sind es nämlich genau 2520 Jahre und wir kommen wieder 1948 an und alle diese Dinge, die ihr hier seht, und ich weise nur darauf hin, weil dort auf dem Tisch wahrscheinlich, dass da auch im Kleinformat vorhanden ist, wollte ich heute Abend noch einige Worte hierzu sagen, damit wir nicht von vorn an lesen müssen und keine Anleitung haben. Ich schließe mit dem Hinweis, was hier besonders in die Augen fallen soll, was ich schon angeführt habe, nämlich mit Golgatha, diese Rotzone hier, stand die Uhr Israel still. Wir haben verstanden. Die 70. Jahrwoche lief nicht. 40 Jahre später, im Jahr 70, hat Gott die stillgestandene Uhr Israels auf die Seite gestellt, die Juden unter den Nationen zerstreut, Jerusalem zerstört. Dann lässt er die Uhr Israels auf der Seite stehen. Und von Golgatha an hat Gott das Geheimnis des Leibes laufen lassen. Unser alter Mensch mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Also, mit dem Stillstand der Uhr Israels beginnt das Geheimnis, ja, des Schatzes im Acker, wir stehen uns, ne, zu laufen. Geheimnis, ist Golgatha ein Geheimnis. Ne? Ja. Den Juden ein Ärgernis und den weißen Griechen eine Torheit, bitte. Ja. Und dann, 1948, hat Gott die auf die Seite gestellte, stillgestandene Uhr wieder hervorgeholt, bitte. Schließlich Staat Israel da, die Uhr steht da, aber sie tickt noch nicht. Ne? Und jetzt ist Gott im Begriff, in diesen unseren Jahren, die 1800 Jahre auf die Seite gestellte Uhr, die verrostet und verstaubt ist natürlich, im Begriff, die wieder hervorgeholte Uhr, vor unseren Augen, Tatsache, ne? Wieder in Gang zu bringen, es bleibt ihm nichts anderes übrig, als diese wieder hervorgeholte Uhr auseinanderzunehmen. Nicht? Verrostet und verstaubt. Sieht so aus in heute in Israel? Hoffnungslos. Nicht? Da liegt alles auseinander da. Nicht? Finanziell, moralisch und was wir wollen. Ja. Sieht hoffnungslos aus. Nicht? Aber nur für den Laien. Nur für den Laien. Nicht? Der Fachmann weiß also, alles in bester Ordnung, alles in bester Ordnung. Geht's etwa hier schön für ein Brat? Und übrigens, das, was hier geboren worden ist, dem sagt die Schrift, ein Knabe ist geboren hier. In Jesaja 66, da war über Nacht und plötzlich ein Knabe, ja, der ist geboren, aber nur mit Blättern, nur ein Menschlein, das keinen Boden findet. Ja, der Geist fällt doch da, der Odem, im Bild eines geborenen Knaben. Ja. Noch einmal da, was macht die Hebamme? Bum, 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 nicht? Bis der Atem kommt, ist Gott auch da, so zu machen. In ihrer Bedrängnis werden sie mein Angesicht eifrig suchen. Auf das kommt es jetzt an. Nicht? Gott ist dran, die Uhr hat sie auseinandergenommen, zu reinigen, und wenn er sie gereinigt hat, setzt er sie zusammen, und dann kommt, bevor sie tickt, noch das Öl des Geistes. Stimmt's beim Uhrmacher? Beim Uhrmacher stimmt. Ist Gott auch ein Uhrmacher? mal den Chronometer, den Original-Chronometer, sagen wir mal den Stern ansehen, wo wir auch ein Uhrmacher ist. Ja. Also, und jetzt ist bei der Schau, die ich nun sehen darf, das Jahr 1990, dann um 2000, sehr für mich verpflichtend, dass da diese fehlende 70. Jahrwoche laufen wird. So. Das würde heißen, wenn die beginnt zu laufen, dann tickt die Uhr Israels wieder. Und jetzt habt ihr es noch grafisch dargestellt. Also, wenn hier in Golgatha im Jahre 30 die Uhr Israels aufhörte zu ticken, und sie würde hier im Jahre 1990 wieder zu ticken anfangen, nicht? So. Dann wäre diese Zeit, wo Israel in Bezug auf Zeitpunkte Gottes für Israel, Golgatha, Messias weggetan, die Uhr Israel steht still, sie tickt wieder, dann wissen wir, wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnt, dann weiß jedermann, Wort Gottes ein bisschen zu Hause, jetzt geht es nur noch 7 Jahre, nicht wahr? Und dann ist der Herr gekommen in großer Macht und Herrlichkeit, zerstört das Reich Satans und des Antichristen. Und nach 3,5 Jahren wird der Satan auf die Erde geworfen und bekommt Vollmacht im Antichristen, kann die beiden Zeugen töten und den männlichen Sohn, der wird entrückt, den er verschlingen will, und das Weib wird in Sicherheit gebracht. In den ersten 3,5 Wochen sind die beiden Zeugen Mose da, und die ganze Zeit ist festgelegt mit 7 Jahren, mit 242 Monaten, mit 2260 Tagen, tickt dann die Uhr wieder. Wir können sagen, nach Stunde, Minute und Sekunde, bildlich gesprochen. So. Und dann hat mich interessiert, wie viele Jahre liegen nun dazwischen, Uhr Israel steht still, Uhr Israel tickt wieder. Angenommen 1990. Ihr habt gehört, 1960 Jahre liegen dazwischen, genau 40 Halbjahre. 40 mal 49 Jahre geben 1960 Jahre. Da merkte ich, Daniel, auf die Zahl der Jahre, wie in den Schriften geschrieben steht. Dürfen wir das vielleicht heute auch? Achten auf die Zahl der Jahre in den Schriften. Bitte schön. Ich habe es nur einige Kostproben andeuten können. Wichtig für uns war heute Abend, sehet den Feigenbaum. Lernet vom Feigenbaum. Wenn ihr dies geschehen seht, dann wisset ihr, da gibt es nicht mehr zu deuteln und Unwissenheit ist ausgeschlossen, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, dass der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Es ist soweit, bis alles, das geschehen ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Sehet den Feigenbaum.